Genau, Freude herrscht. Ich will kein Sonntagschrist sein, das ist die Serie gewesen, die ich im Januar angefangen habe. Und in der Serie sind wir jetzt an der dritten und auch letzten Predigt. Und ich habe angefangen mit der Bibel. Ich will kein Sonntagschrist sein, hängt schlussendlich damit zusammen, wie präge ich meinen Alltag? Was prägt mich im Alltag? Und die Bibel ist das Wort von Gott, wo uns auch im Alltag soll und kann prägen, wenn man es aufschlägt, wenn man es lesen, wenn man es konsumiert, wenn man es an uns anlässt. Der zweite Teil in dieser Serie war über das Thema Gebet. Es hat dort geheißen, immer beten? Fragezeichen. Und ich habe gesagt, nein. Immer beten geht ja gar nicht. Wir müssen ja auch irgendwann mal schaffen und auch anders vielleicht mal machen, vielleicht zum Beispiel schlafen oder so. Immer beten ist nicht ein Aufruf, 24/7 zu beten. Also jedenfalls nicht für einerlei. Aber immer beten bedeutet immer wieder beten. Immer wieder sich an Jesus wenden, immer wieder Zeit zu verbringen mit ihm und nicht aufhören damit. Heute, als Abschluss von der Serie, habe ich das Thema Freude gewählt. Ich will kein Sonntagschrist sein, das Thema Freude. Wenn wir da zusammenkommen und noch lässige Sachen hören oder erleben, dann ist es einfach, dann kann man sich schnell mal freuen. Aber wie ist das sonst in unserem Alltag? Ich lese den Predigttext aus dem Philipper 4, dort steht, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich werde die drei Punkte rausnehmen und dann im letzten Teil der Predigt mit euch überlegen, wie kann das im Alltag praktisch werden. Und der erste Punkt ist Freude an Gott. Wir haben also heute das Thema Freude. Jetzt probiere ich das da. Oh ja. Ah, mal. Und Aufforderung im Philipper heißt, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Wir haben das schon beim Adolf Ogi, haben wir das jetzt schon gehört. Man kann sich zum Beispiel freuen, dass die Schweiz einen Mann ins All geschickt hat. Jetzt an dem Wochenende haben sich alle Schweizer Tennisfans gefreut, dass der Roger hat seinen 100. Titel gewonnen. Der Roger. Man kann sich auch über ganz andere Sachen freuen. Zum Beispiel, wenn einem im Beruf etwas gelingt. Ich habe mich zum Beispiel gestern gefreut, dass einem Rees gelungen ist, da unten die Falltüre, habe ich schon wollen sagen, das Teil da auf der Bühne so zu flicken, dass ich heute wieder draufstehen kann, ohne Angst zu haben. Man kann sich natürlich auch darüber freuen, wenn man etwas gekauft hat, oder? Meistens, wenn man etwas kauft, dann freut man sich dran, also sonst hätte man das Falsche gekauft. Oder man kann sich darüber freuen, wenn man in die Ferien gefahren ist. Wir haben uns in der Ferien gefreut. Es hat dort so einen Wasserrutschi gegeben, wo man so in eine Kabine einsteigt und dann irgendwann durchs Brett unter einem fortgeht und dann saust man durch so eine Röhre, wo fast senkrecht durchabgeht. Und wir haben uns gefreut, dass sich der Raffi das erste Mal in seinem Leben traut hat, also er hat überhaupt erst mal jetzt dürfen mit seinem Alter, traut hat, auf so ein Teil zu gehen und unlebig rausgekommen ist. Also wir haben uns gefreut. Wir sind natürlich auch wahnsinnig stolz gewesen, das ist klar. Wenn wir den Bibelabschnitt lesen, dann fällt auf, dass die Freude, von der Paulus da redet, die ist nicht an irgendeinem Ereignis festgemacht. Er sagt nicht, ich freue mich, dass der Kaiser jetzt endlich Christ geworden ist. Also das wäre zu dieser Zeit auch nicht der Fall gewesen, aber das wäre ja auch so ein Erlebnis gewesen oder ein Ereignis gewesen, wo man sich hätte darüber freuen. Oder ich freue mich, dass gewisse Leute zum Glauben gekommen sind. Oder ich freue mich über andere. Man kann sich ja über ganz viele Sachen freuen, aber das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Ich habe eine andere Übersetzung genommen, das ist die Luther-Übersetzung. Und dort liest sich das so. Freut euch in dem Herrn. Jetzt ist es schade, dass der Helmut Kuhn heute nicht da ist, sonst hätte ich ihn noch mal kurz fragen können. Er ist der Griech, also er ist der, der das Griechisch in sich aufgesogen hat. Und ich hätte das gerne noch überprüfen lassen, weil es heisst dort im Griechischen en. En Kyrios, also Kyrios, das ist der Herr. Und dieses N heißt in. Aber das kann man auch übersetzen, freut euch an dem Herrn. Man kann es auch übersetzen, freut euch durch den Herrn oder wegen des Herrn. Also wegen des Herrn ist dann schon Genitiv, also das Internet. Also ich habe hinterher, also mit meinem begrenzten griechischen Know-how, habe ich müssen sagen, es ist so ein Mischig zwischen über und durch. Also freut euch über den Herrn, das ist relativ nachvollziehbar, oder? Man soll sich freuen über das, was Jesus gemacht hat und was Jesus heute macht. Und durch den Herrn, wir können uns nicht aus uns heraus freuen. Auch wenn das der Paulus da suggeriert, er sagt, freut euch, oder? Und das könnte schnell so tönen, ja, man muss das aus sich heraus selber produzieren. Aber es geht eigentlich nur, wenn man in der Verbindung mit Jesus steckt. Deswegen hat sich die Hoffnung für alle, der oberste Vers, dazu entschieden, so übersetzen, dass ihr zum Herrn gehört. Und ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich, also was ist der Grund, warum soll man sich freuen, dass wir zum Herrn gehören? Und wahrscheinlich die Erklärung schlechthin ist, weil er eben für uns am Kreuz gestorben ist und für uns neues Leben schenkt, für uns Leben in der Verbindung zu Gott möglich macht. Deswegen können wir uns freuen. Und die Freude ist unabhängig von dem, was passiert. Also wenn jetzt gestern Roger seinen Titel nicht bekommen hätte, kannst du dich trotzdem freuen, dass du mit Jesus verbunden bist. Wenn jetzt das mit dem Loch da nicht funktioniert hätte, dann müsste ich zwar heute beim Prediger ein bisschen aufpassen, wo ich anlaufe, aber die Freude über Jesus oder an Jesus, die könnte ich gleich haben. Wenn jetzt wie beim Adolf Ogi ein Kind stirbt, ist das schon schwieriger, oder? Kann man sich denn noch freuen? Wahrscheinlich in der ersten Zeit erstmal nicht. He? Schwierig. Aber so in einem nächsten Moment, weil es ja nicht eine Freude ist aus mir raus, aus dem Zwang raus, sondern eine Freude, die Jesus schenkt, ist es vielleicht möglich, dass man doch auch, so wie der Adolf Ogi, wieder zurückfindet zu einer Freude. Dass man sogar eine Stiftung dann hinterher kann so nennen, obwohl die Stiftung mit dem Tod vom Sohn zusammenhängt. Das ist Freude über oder durch Jesus, wo da zum Ausdruck kommt. Und die Freude, die hat auch der Petrus gehabt. Der Petrus sagt, warum ihr euch könnt freuen. Er sagt im 1. Petrus 1, denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Jesus Christus. Und da spürt man etwas von dem, warum ihr euch könnt freuen, weil Jesus alles gegeben hat für uns. Er hat sein Blut gegeben und es ist schön, dass wir heute auch Abendmahl feiern, wo wir nochmal an das erinnert werden, er hat alles gegeben für uns. Das Erste zum Thema Freude ist also Freude über oder wegen oder an Gott. Die Freude in Jesus, wie es die Bibel sagt. Das Zweite, und das ist, habe ich hinterher Gemeinschaftsfreude genannt. Mir ist kein besserer Ausdruck eingefallen und vielleicht könnt ihr etwas besser sagen, aber ich nenne es einfach Gemeinschaftsfreude. Ich bin ja, wie ihr wahrscheinlich fast alle, in einer sehr individualistischen Gesellschaft aufgewachsen. Das heißt, es ist wichtig, was ich glaube, was ich denke, was ich fühle, was ich erlebe, wie es mir geht. Das hat seine Berechtigung, weil zum Beispiel beim Glauben ist es ja auch wichtig, was ich glaube. Ich kann ja nicht sagen, das Wichtigste ist, dass meine Eltern glauben oder meine Großmutter glaubt hat oder mein Patenonkel, dass der glaubt, ist wichtig. Nein, die Bibel sagt uns, es ist wichtig, dass wir glauben. Du kannst hinterher nicht sagen, ja, aber meine Großmutter hat doch geglaubt. Nein, Jesus wird dich fragen, was hast du aus deinem Leben gemacht und was hast du geglaubt? Und auf der anderen Seite, und das lehrt uns die Bibel an jedem, an praktisch jeder Stelle, ist der Glaube viel weniger individualistisch, wie wir das in der westlichen Welt vielleicht gern hätten. Wie komme ich drauf? In dem Abschnitt heißt es nicht, freu dich zu jeder Zeit. Freu dich zu jeder Zeit, dass du zum Herrn gehörst. Und noch einmal will ich sagen, freu dich. Wir hören das so, weil wir vor allem an uns denken, in unserer individualistischen Gesellschaft. Wir denken, ich, meiner, mir. Aber die Bibel denkt, euch und ihr. Ich habe wegen dem den Titel gewählt, Gemeinschaftsfreude. Und das ist etwas, was mir auffällt in der Bibel. Es geht ganz häufig überhaupt nicht darum, was jeder Einzelne erlebt. Sondern ganz häufig geht es um Gemeinschaft. Es geht um ein Miteinander. Und ja, vielleicht brauche ich da auch Gemeinschaft, vielleicht einer, wo mir das hebt oder so. Also, wird jemand sein Sackgeld aufbessern? Ja, es ist, wir müssten das ein bisschen ziehen, he? Aber das geht eben nicht. Vielleicht schaffen wir es noch eigentlich. Es muss nur bis zum Ende der Predigt heben. Genau, okay. Ja, sonst, genau. Wenn ich das nächste Mal etwas schreibe, brauche ich wieder jemanden. Gemeinschaftsfreude. Das bedeutet, wenn ich mich über Jesus nicht mehr freuen kann. Das ist jetzt Gemeinschaftsfreude. Okay, also, ja, es gibt immer Lösungen. Ja, genau. Komm, jetzt tun wir da einfach ein Cleverli drauf. Denn hinterher, ich glaube, das wär's schon. Wow. Was für ein Predigtbeispiel. Also, das ist ja der Hit. Das ist nicht einstudiert jetzt. Also, das ist wirklich ganz live und ehrlich und echt. Freud hat normalerweise ein Keim in sich, dass man es teilen. Ich mache ein Beispiel. Ich habe gewisse haben schon bemerkt, ich habe jetzt einen Brülle. Also gewisse, die mich da früher erlebt haben und jetzt da erlebt, die merken, es hat sich im Gesicht von Alex etwas geändert. Wie ich heimgekommen bin mit dieser neuen Brille, habe ich zuallererst ein Föteli gemacht und das Föteli habe ich auf meinem WhatsApp-Account gerade geteilt, dass alle wissen, der Alex sieht jetzt anders aus, wenn man dem begegnet. Da habe ich Freude geteilt, weil ich habe so fest Freude an meiner neuen Brille, die ist nämlich leicht und ich merke sie eigentlich gar nicht, höchstens sie ist gerade verschmiert oder so. Und das ist etwas, wo ich in der Bibel, ich habe alle Verse im Neuen Testament zum Thema Freude, habe ich mal durchgelesen, so im Erarbeiten von dieser Predigt. Und da habe ich gemerkt, ganz häufig ist das ein Thema in der Bibel, dass Freude teilt wird. Freude ist da zum Teilen, und zwar mit anderen. Es heißt zum Beispiel in Matthäus 28, das ist die Szene, wo die Frau herausfindet, der Jesus, der ist auferstanden. Und dann heißt es, erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Und was machen sie mit der Freude? Sie sagen nicht, das bleibt schön unter uns. Einfach den Ball flach halten. Bloß nicht übertun. Wir sind ja Schweizer und also sie nicht. Gut. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten. Und das ist genau das, was ich unter dem Stichwort Gemeinschaftsfreude weitergeben. Freude ist dazu da, dass man sie teilt. Ich bin mal in einem Gottesdienst gsi, da haben Mitarbeiter vor dem Gottesdienst so eine Besprechung gehabt. Und ich habe gedacht, oh, jetzt ist spannend, wie das dort läuft. Und die haben natürlich auch ausgemacht, wer wann was sagt und wie denn die Übergänge sind und so weiter, so wie das bei uns einmal auch läuft. Aber dann haben sie noch etwas gemacht, was mich überrascht hat. Der Leiter hat gefragt, so, und was für God-Stories, also es ist ein Gemeinde, wo man auch Englisch versteht, das heißt auf Deutsch, was für Geschichte mit Gott oder was für Erlebnis mit Gott habt ihr in der letzten Woche gemacht? Das hat er die Mitarbeiter dort gefragt. Und dann hinterher haben die darüber austauscht und dann hat er das schön alles in ein Büchli eingetragen und dann hast du gemerkt, das Büchli ist schon so fett und dann kannst du dir vorstellen, was da alles schon in den letzten Jahren gegangen ist, wo Leute mit Gott erlebt haben. Was für eine Ermutigung. Und deswegen, wenn da wieder Zeit ist, wo man Erlebnisse teilen kann, wo man etwas sagen kann, wo man Gott erlebt hat in seinem Alltag, dann macht Gebrauch davon. Das ist nicht nur zu eurer Freude, sondern das wird ganz vielen Menschen zur Ermutigung und zur Freude. Gemeinschaftsfreude. Das ist das, was die Bibel uns weitergeben zum Thema Freude. Und dann Vorfreude. Im Text heißt es, der Herr kommt bald. Jetzt muss man vielleicht mal ein bisschen überlegen, in welcher Situation hat der Paulus den Brief geschrieben. Und die Situation ist relativ schnell erklärt. Paulus ist zu der Zeit, wo er den Brief geschrieben hat, im Gefängnis gehockt. Und damals ist im Gefängnis sitze mit der Anklage, die er hatte, fremde Götter zu verkünden, ist man nicht sicher gewesen, kommt man da wieder lebendig raus. Die Chance war eher, dass man in dem Gefängnis verrottet und eigentlich nie mehr rauskommt. Und jetzt schreibt er über das Thema Freude. Im Gefängnis. Das hat einen Grund. Er hat eine Perspektive gehabt über das Jetzige drüber aus. Und ich sage euch, wie wichtig das in meinem Leben ist, einmal über das Jetzige drüber aus eine Perspektive zu haben. Zum Beispiel in der Zeit, wo unsere Kinder noch kleiner waren und unsere Nächte einmal unterbrochen worden sind. Dann haben wir einmal zueinander gesagt, das ist nur so eine Phase. Und wir haben, also, es hat sich bewahrheitet. Heute werden wir zwar am Laune unterbrochen, aber es ist weit seltener geworden. Miriam wird einmal unterbrochen, weil ich schnarche. Aber es ist auch nur so eine Phase, oder? Es geht dann einmal wieder weg und dann kann sie wieder gut schlafen. Aber die Klarheit, dass es irgendwann gut kommt, egal was passiert, es kommt gut. Die Klarheit, die hätte Paulus tief in sich gehabt. Und er wusste, auch wenn er jetzt gerade im Gefängnis hockt und auch wenn es jetzt gerade ganz schlecht aussieht für ihn, er muss sich eigentlich nicht zu viel Sorgen machen. Und deswegen ist das in der nächsten Vers eingeflossen. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Wer will behaupten, dass meine Hand grösser ist als der Smiley da vorne? Also ich hebe das mal so ein bisschen nebeneinander. Wer will sagen, dass meine Hand grösser ist als der Smiley? Gut. Wäre auch ziemlich bescheuert, wenn jetzt jemand aufgehebt hätte. Wenn aber jetzt meine Hand und nicht nur meine eine Hand, sondern meine andere Hand so macht. Oh Mist, jetzt habe ich meine Brille verdoppelt. Also, wenn ich so mache, da schaust du nicht, dann sehe ich gar kein Smiley mehr. Obwohl meine Hände eigentlich nicht, also selbst meine zwei Hände, sind nicht grösser wie der Smiley. Aber wenn sie am falschen Ort sind, dann versperrt es mir die Sicht drauf. Und das ist wie mit der Freude vor Gott und unseren Sorgen. Wenn unsere Sorgen zu nahe an uns ankommen und nicht auf der Seite bleiben, wenn unsere Sorgen zu nahe an uns ankommen, dann sperren sie uns die Sicht auf Gott. Dann ist aufs Mal Gott ganz klein oder weg oder nicht mehr spürbar. Oder die Frage ist, wann hat er eigentlich das letzte Mal etwas Gutes gemacht? Und dann ist die Zeit, die Hände wieder wegzutun. Dann ist die Zeit, wieder die Sicht auf Gott wieder frei zu machen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Das ist die Sicht frei machen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Die Sicht auf Gott ist entscheidend, wenn wir Freude wettet behalten. Gut. Aber ich habe wenigstens eine Idee. Ja, das hängen wir, glaube ich, ganz ab. Und dann haben wir nämlich da hinten viel Platz zum das herhängen. Genau. Wow. Genau. Supi. Oh. Also, tipptopp. Es gibt Hilfe. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen eine Aussicht über das raus, was wir im Moment da erleben. Für mich sind das so kleine Sätze wie: Es ist nur eine Phase. Oder: Es wird schon gut kommen. Manchmal ist das eine Phrase, deswegen bin ich vorsichtig im das andere sagen. Aber mir hilft das einmal. Weil das gibt mir einmal einen Ausblick über das Jetzige drüber aus. Und das ist genau das, was Paulus in dem Vers zum Ausdruck bringt. Und deswegen sagt er: Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden sind. Der Ausblick, der bringt uns den Frieden. Das heißt, der lässt uns wieder entspannt werden, der lässt uns wieder gelassen werden, auch wenn Sachen da in unserem Leben laufen, wo wir sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie machen wir das jetzt ganz konkret im Alltag? Wie funktioniert das? Das Erste, was mir konkret im Alltag hilft, die Freude zu bewahren, ist ganz einfach, Jesus Christus immer wieder neu in mein Herz einzuladen. Immer wieder neu eine Türe aufzutun für den Jesus Christus. Entweder durch das, dass ich Bibel lese oder dass ich bete. Immer wieder dem Jesus zu gestatten, dem Jesus zu erlauben, in mein Herz drin hineinzukommen. Und dann wächst etwas von dieser Freude, die nicht weggeht, wenn auch die Erlebnisse ganz schwierig werden. Das Zweite. Ja. Dass das, was ich erlebe, nicht das Einzige ist, sondern dass ich immer wieder anderen die Chance gebe, das zu erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Und dass ich gut höre. Ich habe eine Zeitschrift abonniert, die heißt Aufatmen. Und in dieser Zeitschrift da kommen immer wieder Berichte von Leuten, die Schwieriges erlebt haben und gleich mit dem Glauben von Jesus die Situationen haben können überwinden. Das ist für mich jedes Mal eine Ermutigung. Und ich höre den ganz besonders an. Und ich bin auch parat, wenn wir in der Familie einmal so einen Wochenrückblick machen, zu erzählen, was Gott mir anvertraut hat, was Gott mit mir in dieser Woche durchgemacht hat. Die Gemeinschaft ist dafür da, immer wieder zu teilen, was Gott mit uns da hat. Und dann, dass mir erwartet. Dass mir erwartet, dass Jesus Christus nicht nur irgendwann die ganze Welt wird verändern und erneuern, sondern dass er Zeichen von seiner Liebe und von seiner Erneuerungskraft schon hier im Jetzt, hier unter uns, immer wieder zeigt. Freude im Alltag ist, dass ich Jesus Christus in mein Herz hineinlasse. Dass ich aufmerksam bin, dort, wo Leute etwas teilen von ihrem Glauben und dass ich parat würde, selber etwas mitzuteilen. Und dass ich ihn erwarte, schon jetzt, aber dann erst recht in Ewigkeit. Und ich sehne mich danach, dass mir Christen weit mehr von dieser Freude ausstrahlen, als von dem allgemeinen Gejammer, was jeder andere Nicht-Christ auch drauf hat. Das Gejammer über die Politik, das Gejammer über die Wirtschaft, das Gejammer über die eigene Probleme und Sorge. Das soll nicht ganz weg sein. Aber das da, die Freude, die soll das wie überstrahlen. Und ich glaube, wegen dem hat Paulus und gibt uns die Bibel an manchem anderen Ort die Aufforderung, uns zu freuen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, das Abendmahl einzuführen. Und es gibt Traditionen, da wird das Abendmahl strikt und nur sehr andächtig und fast traurig gefeiert. Weil der Anlass ist ja auch nicht so ein wahnsinnig lässiger. Der Anlass ist, dass Jesus Christus gekreuzigt und gestorben ist. Aber ich werde heute den weiteren Verlauf ins Auge nehmen. Und Jesus Christus hat den weiteren Verlauf schon bei seinem ersten Abendmahl, wo er mit den Jüngern gefeiert hat, ins Auge gefasst. Und er sagt dort, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Das ist ein Ausspruch von Jesus Christus. Und das weist über das drüber aus, was in dem Moment auch traurigst denn passiert ist. Und ich werde euch einladen, heute vor allem die Zukunftsperspektive, die wir durch Jesus Christus haben, die Zukunftsperspektive, die weit über unser jetziges Leben darüber ausgeht, die Zukunftsperspektive zu inhalieren, beziehungsweise einzunehmen mit dem Brot und dem Traubensaft. Und die Zukunftsperspektive auch wie mitzunehmen durch die Lieder, die uns das Lobpreisteam spielt. Wir werden wie immer so 5 Lieder jetzt haben. Und das Lobpreisteam wird zwischendurch Verse aus der Bibel lesen. Das sind Worte, die wir mitnehmen können in die Zeit vom gemeinsamen Lob. Und wir können einsteigen in dem Sinn, dass wir sagen, ja, Herr Jesus, es ist gut, dass du da bist und dass du wirst kommen und dass du jetzt mit uns feiern willst und dass du in Zukunft mit uns feiern willst. Und das ist eine gute Aussicht und deswegen würde ich sagen, wir stehen auf, so es euch möglich ist, und wir steigen ein in den Lobpreis und wir gehen, wenn es an euch ist und Zeit ist für euch, gehen zu den Tisch, führe oder hintere und nehmt euch Brot und Traubensaft und lasst euch beschenken von dem, was Jesus Christus da hat.